Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Die Verurteilung von Sebastian Kurz letzte Woche ist ein Einschnitt für die österreichische Politik. Es hat Vergleichbares gegeben bei Ministern, dem früheren Innenminister, bei anderen Ministern, vor allem ÖVP-Ministern, aber sie waren nicht Parteichef und sie waren nicht Bundeskanzler. Bekanntlich ist es um den Vorwurf gegangen, dass sich Kurz als Bundeskanzler einer Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss schuldig gemacht hat. Florian Genk, Falter-Chefredakteur, hat die Verhandlungen verfolgt und er hat zur Causa Ibiza zahlreiche Recherchen vorgenommen. Er sitzt jetzt vor dem Mikrofon. Hallo Florian.
Hallo Raimund.
Die ÖVP sagt, dieses Urteil ist eine Überraschung. Das sagt der Generalsekretär. Die anderen Parteien eigentlich äußern sich in die Richtung, der Rechtsstaat hat funktioniert. Irgendetwas Bemerkenswertes an diesen Reaktionen einige Tage nach dem tatsächlichen Urteil?
Ich würde sagen, am bemerkenswertesten war die Einschätzung des Richters gegenüber Thomas Schmidt, dem designierten Kronzeugen. Der Richter hat gesagt, dass er Thomas Schmidt glaubt und zwar nicht nur deshalb, weil er ihn besonders nett findet oder weil er so schön gesprochen hat und so ruhig war, das war er ja tatsächlich und differenziert, sondern weil es in der beschlagnahmten Kommunikation anderer Personen, also von Finanzminister Blümel und Finanzminister Löger und anderen Dokumenten, Hinweise gibt, dass das, was Schmidt sagt, stimmt. Und das ist eigentlich die eigentliche Bombe gewesen. Der Meinheitsprozess, das war sozusagen juristisch gesehen eher eine kleine Front, eine Nebenfront, über die man jetzt lang diskutieren könnte, ob war es jetzt ein Aussagenotstand oder nicht und ist das jetzt ein Freispruch, wenn er Zweifel gehabt hat. Und der Richter ist zu dem Ergebnis gekommen, zumindest in einem Punkt hat er glatt gelogen. Aber die wirkliche Bombe schlummert in der Bewertung des designierten Kronzeugens durch den Richter Michael Radastić, weil das schon jetzt der zweite Kronzeuge ist, dem Glaubwürdigkeit attestiert wird. Sabine Beinschab, die Frau, die die Meinungsforschung gemacht hat, die frisierten Meinungsumfragen, Steuergeld finanziert, die hat auch gestanden und die ist im Prozess gegen die Familienministerin Kamersin als glaubwürdig bewertet worden. Das heißt, wir haben in diesem großen Österreich-Beinschab-Tool-Prozess, also in der Inseraten-Affäre, mittlerweile zwei Kronzeugen, denen die Gerichte Glaubwürdigkeit attestieren.
Wie wichtig ist es, dass Sebastian Kurz nur in einem von drei Anklagepunkten verurteilt wurde? Er sagt ja selbst, er ist zweimal freigesprochen worden.
Ja, tatsächlich hat der Richter gesagt, er spricht ihn frei. Wenn man den sogenannten Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch liest, das ist so die Auslegungsbibel, dann hätte er eigentlich nicht freisprechen dürfen, sondern es war eine Art in einem Faktum sozusagen nicht bewiesen. Also er ist insgesamt schuldig gesprochen worden. Das mit den Freisprüchen, das ist ein bisschen umstritten. Sebastian Kurz, kann man sagen, hat sicher noch Chancen im Oberlandesgericht. Es kann durchaus sein, dass der Richtersenat dort die Dinge in seinem Sinne interpretiert und sagt, er hat vielleicht keinen Vorsatz gehabt. Ich persönlich glaube das eigentlich nicht, weil der Richter sehr ausführlich begründet hat, warum Kurz auch eine innere Tatseite hatte, also einen Vorsatz hatte, die Unwahrheit zu sagen. Der Richter hat sich ja sehr, sehr viel Zeit genommen. Er hat alle Angriffe eigentlich abrutschen lassen. Wir müssen uns erinnern, er ist abgelehnt worden, ist befangen. Die Staatsanwaltschaft, der hat Kurz vorgeworfen, sie würde die Beweise fälschen, sie würde den Amtsmissbrauch begehen, sie hätte den Kronzeugen unter Druck gesetzt. Dem Thomas Schmidt hat man mit diesem Schmierentheater von zwei Russen unterstellt, er hätte selbst gestanden, dass er wahrheitswidrig ausgesagt hat. Also Kurz hat eine ganze Armada an Angriffen gefahren, relativ unter der Gürtellinie. Man hat das eigentlich selten erlebt in einem Gerichtssaal, das letzte Mal vielleicht bei Karl-Heinz Grasser. Und der Richter ist eigentlich cool geblieben, hat gesagt, gut, in diesen zwei Punkten spreche ich im Zweifel frei und in einem Punkt bin ich fest davon überzeugt, beyond reasonable doubt, also an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Also ich glaube, dass der Richter im Großen und Ganzen ein sehr salomonisches Urteil gefällt hat. Er ist auch unter der Strafdrohung geblieben, die die Staatsanwälte gefordert hatten. Die Staatsanwälte haben gesagt, hier spricht ein Bundeskanzler vor dem U-Ausschuss. Der U-Ausschuss ist ein Kontrollgremium der Volksvertreter. Es ist letztlich die Möglichkeit des Souveräns, die Exekutive verantwortlich zu halten. Dort herrscht Wahrheitspflicht. Das steht im Strafgesetzbuch. Das ist nicht irgendein Kasperltheater, keine Löwinger Bühne, wie die ÖVP immer wieder gesagt hat. Und daher wollen wir eine möglichst harte Strafe bis zur Hälfte des Strafrahmens von 3 Jahren. Da ist der Richter drunter geblieben, hat gesagt, 8 Monate bedingt, das reicht. Bonelli hat überhaupt nur, der Kabinettschef hat 6 Monate bedingt bekommen. Also in Summe war das kein grobes Urteil und der Prozess war unter anderem auch deshalb so lang, weil Kurz sehr viele Zeugen nominiert hat. Und der Prozess war im Wesentlichen eine sehr faire, sehr ruhige und sehr sachliche Analyse des Geschehens vor dem Ausschuss.
Aber die WKStA, die Staatsanwaltschaft, ist eben auch nur zu einem Teil durchgekommen. 2 Anklagepunkte ist sie nicht durchgekommen, auch mit dem Strafausmaß ist sie nicht durchgekommen.
Das ist richtig. Die WKStA hat sich in 2 Punkten, ist in 2 Punkten der Meinung gewesen, hier hätte Kurz gelogen. Da hat der Richter gesagt, er hat zwar die Unwahrheit gesagt, aber er kann ihm jetzt nicht nachweisen, dass er das sozusagen mit dem Vorsatz gemacht hat, die Unwahrheit zu sagen, sondern das kann man so oder so interpretieren. Aber er hat hier auch gesagt, dass er Schmidt nicht für unglaubwürdig hält. Schmidt hat ja Kurz nicht sozusagen voll in diesen Punkten belastet, in dem Sinn, dass er sagt, der Kurz lügt, sondern er hat diese Dinge aus seiner Sicht geschildert. Er hat geschildert, dass sich Kurz für ihn immer wieder eingesetzt hat, verwendet hat. Und da sagt der Richter, dieses Einsetzen, das kann man sozusagen als generelle Sympathiebekundung interpretieren.
Ja. Kurz ist in den Stunden nach der Urteilsverkündung vor die Presse gegangen. Er hat danach der Kronenzeitung ein Interview gegeben, hat er ZIP2 ein Interview gegeben. Da hat er das, was er eigentlich in den Minuten nach der Entscheidung des Richters auch vor der Presse selbst gesagt hat, noch einmal ausführlicher gesagt. Hören wir uns 2 dieser zentralen Aussagen mal an.
Ich bin in 2 von 3 Vorwürfen freigesprochen worden. In einem der 3 Vorwürfe ist der Richter der Meinung, dass ich im Untersuchungsausschuss eine Falschaussage getätigt habe. Konkret geht es um die Frage nach der Entscheidung über die Aufsichtsräte. Ich habe damals im Untersuchungsausschuss die Frage, ob ich eingebunden war, bejaht. Ich habe auch gesagt, dass ich um die Meinung gefragt worden bin und dass der Finanzminister die Entscheidung getroffen hat. Meiner Wahrnehmung nach hat das auch so stattgefunden. Ich habe auch im Prozess eigentlich miterlebt, dass das von mehreren Zeugen so bestätigt worden ist, unter anderem auch vom Finanzminister selbst. Und insofern wird es Sie nicht überraschen, dass ich diesen Teil der Entscheidung als sehr ungerecht empfinde. In einem Rechtsstaat hat man Gott sei Dank Möglichkeiten, auch dagegen vorzugehen. Das tun wir selbstverständlich. Wir haben berufen und ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass wir hier bei einer zweiten Instanz auch Recht bekommen.
Was ich dann auch doch ziemlich erstaunlich gefunden habe, war die sehr direkte Art, in der Sebastian Kurz den Thomas Schmidt angegriffen hat in den Minuten nach der Urteilsverkündung. Hören wir uns auch dieses Zitat an.
Ich bin sicher subjektiv, ja, aber wenn ich jetzt einmal alles sozusagen ausblende, was Thomas Schmidt strafrechtlich vorgeworfen wird und jetzt nur auf das Bezug nehmen, was ich heute gesehen habe. Ja? Also egal, ob die Russen jetzt recht haben oder der Thomas Schmidt recht hat, ich war bei dem Gespräch nicht dabei, ich kenne die beiden Personen auch nicht, aber wenn jemand, nachdem er seine Lebensbeichte macht, nachdem er sagt, er will Kronzeuge werden, einen Lebenslauf verfasst für ein Bewerbungsgespräch und da schreibt er mehrere Dinge rein, die falsch sind, ja, unter anderem die absurde Lüge, dass er die Geiselbefreiung im Jemen diplomatisch geleitet hat und auf das angesprochen im Gerichtssaal sagt er, das war nur ein Entwurf seines Lebenslaufs und das war ein Fehler, dass er den verschickt hat, aber er hat ihn für die Bewerbung verschickt und nochmal darauf angesprochen sagt er dann, ja, es war eine Schlamperei, dass er das nicht rausgenommen hat. Und das sagt er unter Wahrheitspflicht aus und das ist alles okay und das ist alles glaubwürdig. Das ist jetzt sozusagen, ja, da habe ich einen anderen Blick auf die Dinge. Nur nochmal, für den Teil, wo ich jetzt gerade schuldig gesprochen worden bin in erster Instanz, sind ja die Aussagen von Thomas Schmidt nicht so relevant, ja, sondern der Richter hat das auch nicht mit dem Thomas Schmidt groß begründet, sondern er hat dargelegt, dass er der Meinung ist, ich hätte das anders formulieren müssen. Das nehme ich zur Kenntnis. Ich respektiere es auch. Also es ist seine Meinung und muss ich auch respektieren. Ich kann nur ehrlich sagen, dass ich mich schon sehr wundere und dass ich einfach in einer gewissen Art und Weise überrascht bin. Es ist ja medial immer wieder von manchen versucht worden, jetzt nicht von Journalisten, aber von Opposition und anderen, es so darzustellen, als hätte ich gesagt, ich wäre nicht eingebunden gewesen. Ja, es haben mich mittlerweile eigene Freund von mir angerufen und haben gesagt, warum hast du nicht gesagt, dass du eingebunden warst? Und ich habe gesagt, das habe ich ja eh. Also ich bin ja schon einmal erleichtert, dass einmal zumindest heute vor Gericht festgestellt worden ist, dass ich auf die Frage, waren Sie eingebunden, gesagt habe, ja. Ja, so, ich habe das nicht verneint, ich habe das bejaht. Ich habe allerdings dann anscheinend in der weiteren Schilderung nicht detailreich geschildert oder detailreich genug geschildert, wie ich eingebunden war.
Dieses Zitat aus dem Protokoll des Untersuchungsausschusses ist auch immer wieder in den Zeitungen, auch in internationalen Medien zu finden. Die Frage von Stefanie Crisper, waren Sie selbst eingebunden, wo er dann wirklich sagt, ich lese aus der Frankfurter Allgemeine Zeitung, ja, ich weiß, dass im Finanzministerium das und jenes passiert ist. Warum ist das dieses Jahr nicht so, wie sich der Sebastian Kurz das gewünscht hat, interpretiert worden?
Na, weil er das Jahr nicht bezogen hat auf seine Einbindung, sondern das Jahr hat er bezogen, dass im Finanzministerium etwas passiert ist. Er hat in diesem Fall seine Involvierung in die Bestellung der Aufsichtsräte einfach geleugnet. Und das ist der Vorwurf des Gerichts. Kurz ist natürlich ein Großmeister des. Mir kommt da manchmal vor, so wie in der Wandelhalle, die Dramaturgen, die vor dem Stück im Burgtheater eine Werkseinführung geben und dann spielt er aber ein ganz anderes Stück. Er hat, und das ist der Grund, warum er schuldig gesprochen worden ist, nach einem langen Prozess eben nicht dem Parlament offengelegt, wie er auf der Hinterbühne interveniert hat, dass zuerst sein Freund Sigi Wolf oder dann der Theodor von und zu Gutenberg und all diese Figuren im Aufsichtsrat gelangen, sondern er hat so getan, als wäre das eine Sache des Hartwig Löger. Und deswegen ist er verurteilt worden. Jetzt kann man sagen, das ist eine Lappalie, das hätte er zugeben können, das stimmt. Ich verstehe auch seine ganze Verteidigungsstrategie, ehrlich gesagt, nicht. Ich kann mir diese Verteidigungsstrategie nur so erklären, dass er partout nicht will, dass Thomas Schmidt in diesem Gerichtssaal als ein glaubwürdiger Kronzeuge gilt. Das ist auch der Grund, warum er diese absurde Geschichte mit dem Lebenslauf vorträgt. Warum kommt es überhaupt zu dem Lebenslauf? Weil zwei Russen angeblich dem Thomas Schmidt einen Job angeboten haben als CEO einer russischen Firma, die in Georgien ein Ölprojekt macht, und dafür hätten sie gern den Thomas Schmidt abgeworben. Tatsächlich hat der Thomas Schmidt weder russisch noch georgisch Kenntnisse, noch hat er je Erfahrungen im Ölbusiness gehabt.
Und aber jeder, den Lebenslauf hat er schon geschrieben, oder?
Das hat der Thomas Schmidt bestritten in dieser Weise, dass dieser Lebenslauf so von ihm ist. Da gab es ein Hin und Her, es ging dann um die Frage, ob man das beweisen darf, ob man den Lebenslauf vorlesen darf. Der Richter hat diesen Beweis nicht zugelassen, weil er gesagt hat, dass es für das aktuelle Verfahren von überhaupt keiner Relevanz ist. Man nennt das im Strafrecht den sogenannten Kontrollbeweis, der sozusagen der Kontrolle, der Glaubwürdigkeit eines Zeugen dienen soll. Und da hat der Richter gesagt, das geht viel zu weit, ob also Schmidt in einem Lebenslauf eine Zeile so oder so formuliert hat. Schmidt hat das ja bestritten. Das hat mit der Frage, ob der Kurz vom Urschuss die Wahrheit gesagt hat oder nicht, nichts mehr zu tun. Also Kurz hat hier versucht, eine Front nach der anderen zu eröffnen. Aber kommen wir kurz zu diesen Russen zurück, um nur zu sehen, wie Kurz gearbeitet hat in diesem Prozess. Er legt zwei eidesstaatliche Erklärungen von zwei Russen vor, die in dieser eidesstaatlichen Erklärung, abgegeben von der österreichischen Botschaft in Tiflis, erklären, dass der Schmidt ihnen gegenüber erklärt habe, von der WKStR so unter Druck gesetzt worden zu sein, dass er die Unwahrheit gesagt hat. Und dann sind diese zwei Russen einvernommen worden und beide Russen sagen aus, das haben sie so nicht gesagt, sondern sie haben nur den Eindruck gehabt, dass der Schmidt falsch ausgesagt hat. Daraufhin hat das Gericht den Anwalt von Kurz in den Zeugenstand gerufen und hat gesagt, der Anwalt, wir wollen jetzt wissen, wer hat denn eigentlich die eidesstaatlichen Erklärungen geschrieben? Und der Anwalt hat gesagt, die habe ich geschrieben. Also da sind zwei Beweismittel vom Anwalt geschrieben worden, wurden dann diesen Russen vorgelegt. Heute weiß man, dass die Connection der Russen zum Anwalt über einen Manager der Sberbank offensichtlich gegangen ist, die dem Sigi Wolf ja nahesteht. Und einer der Russen auch sozusagen Kontakte nach Israel hat, der war Diplomat in Israel. Also das ist eine ganz dubiose Geschichte, die sich letztlich auch nicht hat wirklich aufklären lassen. Man weiß nur so viel, dass der Richter gesagt hat, sie ist völlig unglaubwürdig. Der Richter hat immer wieder den Kopf in den Händen vergraben, hat sich die Augen gerieben und jeder hat nur die Augenbrauen hochgerissen und hat gesagt, was ist das nur für eine Schmierenkomödie und warum hat der Sebastian Kurz das notwendig? Meine Antwort darauf ist, er muss den Kronzeugen Schmidt sozusagen als unglaubwürdig branden.
Aber da muss man schon auch immer wieder dazu sagen, also der Thomas Schmidt, der jetzt sozusagen als Kronzeuge anerkannt werden will und eine wichtige Rolle bei der Aufklärung dieser ganzen Geschichten spielt, war selbst aber absolut ein zentrale Figur in diesem System Kurz. Eine Schlüsselstelle hat er da ausgeführt.
Das war, wenn man so will, der Christian Pilnatschek des Finanzministeriums. Und der war, und das jetzt zitiere ich den Thomas Schmidt, das müssen wir jetzt mit aller Vorsicht zitieren, dass wir uns diese Aussagen nicht zu eigen machen, aber Thomas Schmidt sagt als Kronzeuge, ja, ich habe im Auftrag von Sebastian Kurz Steuergeld verwendet, um Medien Inserate zu geben, die dafür einen Vorteil angeboten haben für den Kurz, nämlich positive Berichterstattung. Und dafür haben wir nicht nur Geld geboten, sondern wir haben zum Beispiel der Kronenzeitung auch ein reichenfreundliches Stiftungsrecht in Aussicht gestellt. Und dieses in Aussicht stellen eines Vorteils seitens der Medienmanager, um an Steuergeld zu kommen, ist für sich gesehen laut Staatsanwaltschaft ein Delikt. Da muss gar keine positive Berichterstattung geschrieben worden sein, sondern schon dieser Korruptionstanz, dieses in Aussicht stellen, wäre strafbar. Und jetzt hat der Schmidt das ausgesagt. Und der Schmidt hat aber auch ausgesagt, dass der Benko ihn bestochen hat, der René Benko, der Investor, dass er ihm einen Job von 600.000 Euro angeboten hat, dafür, dass er ihm die Finanz vom Leibe hält. Er hat ausgesagt, dass der Sigi Wolf ihn bestochen hat oder bestochen hat eine Finanzbeamtin, indem er sich eingesetzt hat und dafür die Finanz vom Hals bekommen hat. Er hat ausgesagt über den Clubchef Wöginger, der interveniert hat im Finanzministerium. Also Thomas Schmidt hat an vielen Orten ausgesagt und hat immer wieder Dokumente vorgelegt, nämlich Inseratenrechnungen, Chats, E-Mails aus der damaligen Zeit, die das, was er sagt, unterstützen. Und der Kurz hat das Problem, dass die WKStA diesen Beweisen jetzt akribisch nachgeht, Punkt für Punkt, und schaut, stimmt das, was der Schmidt sagt?
Das wird ein neues Verfahren. Das hat mit dem jetzigen Verfahren nicht
das hat mit dem jetzigen Verfahren nichts zu tun, nur man muss das jetzige Verfahren im Zusammenhang mit diesem Verfahren sehen, weil natürlich, wenn Thomas Schmidt jetzt in diesem Verfahren unter Anführungszeichen als glaubwürdig aus dem Gerichtssaal geht, dann geht er auch ins nächste Verfahren als ein möglicherweise glaubwürdiger Zeuge. Und daher muss der Thomas Schmidt sozusagen auf allen Fronten angegriffen werden, weil ja der Inseratenkomplex ein Schöffenverfahren sein wird. Da werden Laienrichter entscheiden, da wird das Volk entscheiden. Und das soll sozusagen wird ein Zweifel gesät.
Haben wir irgendeine Ahnung, wann dieses Verfahren stattfinden wird?
Ich glaube, dass das ungefähr in 2 Jahren soweit sein wird.
2 Jahren, also wird noch lang dauern.
2 Jahre. Man kann im Grunde sagen, das Oberlandesgericht hat den dringenden Tatverdacht bejaht. Es gab ja einige Einsprüche gegen Hausdurchsuchungen und Sicherstellungen und da wurde der Fall sozusagen dem Oberlandesgericht vorgelegt. Das Oberlandesgericht hat einen dringenden Tatverdacht der Beteiligten bejaht. Das Problem ist, dass hier, und jetzt wird es sozusagen politisch und meiner Meinung nach immer noch zu wenig beachtet, dass Bundeskanzler Karl Nehammer als Chef des Bundeskanzleramts seit über einem Jahr sich verweigert, die E-Mails, die damals in der PR-Abteilung von Sebastian Kurz geschrieben wurden, und zwar von seinem damaligen Sprecher Johannes Frischmann und Herrn Fleischmann, dass diese Chats wirklich dem Gericht, der Staatsanwaltschaft sozusagen vorgelegt werden. Da hat Nehammer jetzt über ein Jahr lang gesagt, das sind private Nachrichten, die haben nicht sozusagen im Gerichtsakt verloren. Dann haben die Gerichte gesagt, nein, die sind nicht privat, das sind dienstliche Mails, die müssen herausgegeben werden. Jetzt hat es das Bundeskanzleramt herausgegeben und die liegen jetzt beim Landesgericht. Und da hat jetzt der Bundeskanzler gesagt, nein, wir wollen die versiegeln, weil wir können nicht ausschließen, dass da Staatsgeheimnisse drinnen sind. Woraufhin die Staatsanwälte wieder sagen, ihr müsst das aber ausschließen können, weil man kann Staatsgeheimnisse nicht einfach per Mail schicken. Also hier wird sozusagen die WKStA papiertelt vom Bundeskanzleramt und hier wird dieses Verfahren sozusagen verzögert.
Nach all den Informationen, die wir haben, auf jeden Fall auf die Zeit nach der nächsten Nationalratswahl.
Absolut, vielleicht sogar auf die Zeit noch mehr daneben. Die Frage ist jetzt, kann die ÖVP das noch abdrehen? Ja, das ist ja sozusagen die gesellschaftspolitisch wichtige Frage. Also wir haben mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit in 2-3 Jahren einen Prozess in der Inseratenaffäre. Da wird der Thomas Schmidt als Grundzeuge auftreten. Wahrscheinlich hat er da den Grundzeugenstatus schon bekommen. Das heißt, er wird eine Geldbuße zahlen und wird nicht mehr auf der Anklagebank sitzen, sondern wird dann als Zeuge befragt. Da muss er dann die Wahrheit sagen. Da ist er nicht mehr Beschuldigter. Da werden ziemlich sicher die Medienmanager Wolfgang Fellner, Helmut Fellner von Österreich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Eva Dichern und Christoph Dichern von der Kronenzeitung sitzen. Da wird wahrscheinlich die Sophie Kammersin sitzen. Da wird die Sabine Beinschab auch wiederum als Zeugin, als Grundzeugin auftreten. Es werden dort die Sprecher von Sebastian Kurz sitzen, der Herr Fleischmann, der Herr Frischmann, der Herr Steiner. Und es wird der Sebastian Kurz mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit angeklagt werden. Das wird ein Riesenprozess werden. Und in diesem Prozess geht es um bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe. Und das ist natürlich eine ganz andere Liga. Und Kurz muss sich, glaube ich, und alle Beteiligten müssen sich langsam eine Strategie überlegen, weil die Strategie der Justiz sozusagen Willfährigkeit vorzuwerfen, Politjustiz zu sein, Zeugen etwas zu diktieren, kurz hat wörtlich gesagt, die WKStA diktiert und Schmidt serviert, das funktioniert offensichtlich nicht. Das hat im Fall Kammersin nicht funktioniert, das funktioniert im Fall Kurz nicht, das hat auch im Fall Grasser nicht funktioniert, das hat auch im Fall Strasser, wir erinnern uns, der war ja vom Geheimdienst verfolgt, nicht funktioniert, weil die Justiz ja nicht deppert ist.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
And jetzt haben wir sozusagen 2-3 Jahre und eine Möglichkeit, das Ganze natürlich abzudrehen, wäre, über die Gesetzgebung Einfluss zu nehmen auf die Justiz. Also herzugehen und zu sagen, möglicherweise wir schaffen die WKStA ab oder wir verändern die Gesetze oder wir führen Fristen ein, innerhalb derer so ein Fall erledigt werden muss oder wir schwächen die Strafdrohungen ab oder wir verbieten den Journalisten künftig aus den Akten zu zitieren, damit hier auch in der Öffentlichkeit kein Druck aufgebaut wird.
Das wären ja Methoden, wie sie in Ungarn vielleicht akzeptiert werden, in Polen versucht wurden, auch in anderen Staaten, die dann mit der Europäischen Kommission große Probleme bekommen haben.
Ich würde das nicht ausschließen. Ich war im letzten Sommer auf einer Enquete im österreichischen Nationalrat. Das ist eine Enquete gewesen, die der Wolfgang Sobotka sozusagen als Schirmherr organisiert hat. Und da ist in einer Riege von fast nur konservativen Strafrechtlern darüber diskutiert worden, was alles schiefläuft. Und die Enquete geleitet hat der Professor Lewisch von der Universität Wien. Das war der Privatgutachter von Sebastian Kurz. Und der hat dort sozusagen einige Professoren auftreten lassen. Da hat der ehemalige OGH-Präsident Eckhard Ratz gesprochen, der auch Litigation PR für den Sebastian Kurz mal gemacht hat in einer Kanzlei. Und dort hat man mehrere Dinge erklärt, nämlich erstens der Untreue-Paragraph. Das ist sozusagen das Spiegelbild zur Bestechung, also die Untreue mit Steuergeld, der gehört also ein bisschen entschärft. Außerdem gehört eine Regel rein, dass nach 3 Jahren Ermittlung das Verfahren zu beenden ist, wenn es keine Anklage gibt. Außerdem gehört ein Zitierverbot rein. Außerdem können die Handys nicht mehr so beschlagnahmt. In diesem Punkt hat der Verfassungsgerichtshof einer Beschwerde eines Unternehmers übrigens Recht gegeben. Also man darf nicht mehr so leichtfertig Handys beschlagnahmen. Man braucht in Zukunft einen Richter dazu. Und haben einige Punkte aufgeführt, wo auf einmal die ÖVP sozusagen die Beschuldigtenrechte entdeckt hat. Das ist alles ihr gutes Recht, so ist eine Demokratie. Man darf dafür eintreten, dass Beschuldigtenrechte gestärkt werden. Aber man muss sehr genau hinschauen, dass hier nicht sozusagen über einen Umweg ein Einfluss passiert. Und da sind wir bei einem Punkt, wenn ich den noch ausführen darf, der ganz wichtig ist. Es tagt jetzt gerade die sogenannte Pilnercheck-Kommission.
Was ist das?
Die Pilnercheck-Kommission ist eine Einrichtung der Justizministerin Sadic, die den ehemaligen Chef der Korruptionsbehörde BIA, den Martin Kreutner, der war Leiter der Antikorruptionsakademie in Luxemburg, eingesetzt hat, um die Vorwürfe zu untersuchen, die der Christian Pilnercheck in dem legendären Kaffeehausgespräch, das mitgeschnitten wird, aufzuklären, nämlich, dass die ÖVP immer wieder bei ihm in sensiblen Kausen interveniert hätte. Er habe ja gesagt, er hat sich dagegen verwehrt und jetzt werden eine ganze Menge an Staatsanwälte gerade jetzt, gerade während wir reden, interviewt, die über das System Pilnercheck und über den politischen Einfluss in Strafverfahren Auskunft geben. Und ich höre schon so ein bisschen durch die Türritzen der Justizbürokratie, dass dieser Bericht ziemlich gewaschen sein wird.
Und das ist ein Bericht, der sich bezieht auf wiederum auf politischen Einfluss auf die Justiz, auf das Vorgehen der Polizei, auf das Vorgehen der Staatsanwälte. Und das ist auch ein Bereich, der über mögliche Gesetzesveränderungen entschärft werden könnte. Ist das so? Also gehen wir einer Zeit entgegen, in der es relativ harten Tobak geben wird, in der Auseinandersetzung mit der Art und Weise, wie die ÖVP versucht, die Justiz zu beeinflussen, hier im Punkt Pilnercheck, aber auch dann bei dem großen Prozess zur Inseraten-Affäre, den es möglicherweise in 2 Jahren gibt, entweder so oder werden die Gesetze geändert nach den nächsten Nationalratswahlen, abhängig davon, wer in der Regierung ist. Ist das die Alternative, vor der wir stehen?
Ich glaube immer noch nicht, dass wir jetzt eine Urbanisierung erleben. Ja, ich will kein Hysteriker sein. Ich glaube, man muss einfach wachsam sein und schauen, wie dieser große Tanker Justiz gesteuert wird. Wer wird jetzt zum Beispiel die Sektion vom Christian Pilnercheck bekommen? Die ist immer noch vakant, diese Position. Wer wird dorthin gesetzt? Ist das jemand, der sozusagen dem Rechtsstaat verbunden ist oder ist das eine parteipolitische Entscheidung? Wie geht es weiter mit der Fachaufsicht gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft? Wir erinnern uns, der zuständige Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien, der Johann Fuchs, der ist selber verurteilt worden in erster Instanz wegen Lügen vor dem Urschuss. Er hat dann einen Aussagenotstand zugebilligt bekommen, ist weiterhin im Amt, aber ist natürlich schwer beschädigt, kann natürlich nicht mehr unabhängig eine Fachaufsicht ausüben gegenüber den Korruptionsermittlern. Wir müssen schauen, welche Korruptionsermittler verlassen die Behörden? Werden die dort frustriert? Wer leitet diese Behörde? Also man muss diese WKStA sehr genau beobachten, die ja auch Fehler gemacht hat. Das muss man auch festhalten. Wir erinnern uns an die BVD-Affäre, wir erinnern uns an den Fall Korher, die auch viele Anzeigen gemacht hat, die durchaus problematisch waren. Wir erinnern uns an die Anzeige gegen die Pressejournalistin Anna Thalhammer, die jetzige Chefredakteurin des Profil, wo die WKStA auch manchmal so das Gefühl entwickelt, sie ist der große Hammer der Republik und überall sind Nägel, wo man draufhauen muss. Umgekehrt hat sie aber einzelne Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die die Arbeit sehr akribisch machen, sehr hartnäckig machen. Wir schreiben jetzt das Jahr 5 nach Ibiza und die hier eine wirkliche Kaskade an Ermittlungen und auch an Anklagen vorbereitet. Das wird in den nächsten 2 Jahren sozusagen eine ganz entscheidende Phase sein und daher wird es auch ganz entscheidend sein, wer das Justizministerium innehat. Wird das ein parteipolitischer Agent, der dort versucht, Druck auszuüben und die Staatsanwälte von oben kanifelt? Oder wird es ein, sage ich einmal, Lordrichter oder eine Lordrichterin und eine angesehene Persönlichkeit, vielleicht, ich weiß nicht, eine ehemalige Rechnungshofpräsidentin oder eine ehemalige OGH-Richterin, die dort wirklich auch nach außen hin den Eindruck erweckt, man will eine unabhängige Untersuchung?
Und da das jetzt natürlich, dieser Prozess ist ein Erfolg für die Staatsanwaltschaft. Es ist ja so, Juristen haben es nicht gerne, wenn man bei Gerichtsverfahren so tut, als ob das ein Match wäre, aber die Wahrheitsfindung ist natürlich kein blutleeres Geschäft. Und das jetzt war, die Performance der Korruptionsstaatsanwaltschaft war gut, und die Korruptionsstaatsanwalt geht gestärkt aus diesem Prozess hervor.
Naja, man muss zurückblicken, die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat diese 2008, 2009 gegründet worden, also sie ist jetzt bald 15 Jahre alt. Die hat natürlich die ganze Republik umgekrempelt. Ja? Wir blicken wir mal ein bisschen zurück. Wir hatten den Fall Strasser, der korrupte, ehemals korrupte Innenminister. Wir hatten den Fall Westenthaler, der ja auch eine Haftstrafe ausgefasst hat, jetzt im Stiftungsrat wieder sitzt. Wir dürfen ihm diese Strafe nicht mehr vorhalten, tadelnd, aber man kann schon daran erinnern, dass es das gegeben hat. Wir erinnern uns an die ganze Kärnten Kiste, die nur deshalb nochmal aufgerissen wurde, weil die WKStA sozusagen nachgefragt hat. Und wir erinnern uns an den Fall Birnbach, also das waren die Klagen von der Behörden, aber die sind auch gerüttelt worden von der WKStA. Wir erinnern uns an viele andere Korruptionsbereiche, die Visa-Affäre, die Wiener Polizei-Affäre, also Schmiergeld-Affären, immer wieder, wo die WKStA doch Pflöcke eingeschlagen hat. Und wir erinnern uns vor allem an den jetzt im Herbst wahrscheinlich vom obersten Gerichtshof final zu entscheidenden Fall Karl-Heinz Grasser, der immerhin 8 Jahre bekommen hat, unbedingte Haftstrafe für Bestechung beim Verkauf von 60.000 Bundeswohnungen, die sogenannte Buburg-Affäre, wo die WKStA sozusagen das Gericht davon überzeugt hat, einen Schöffensenat, dass Grasser, der ja auch immerhin im Parteivorstand der ÖVP gesessen ist, der kurz gehandelt wurde als ÖVP-Chef, sich die Taschen voll gesteckt hat. Urteil ist nicht rechtskräftig. Wir erinnern uns an den Fall Kamersin jetzt, wo eine Politikerin verurteilt wurde, doch zu einer empfindlichen, bedingten Haftstrafe in Urhaft gesessen ist. Also das ist schon eine manipulierte Bewegung, die Schwächen hat auf der einen Seite, die manche Anklagen vielleicht überzogen hat, die aber langsam lernt, sozusagen die Rolle einer dritten Staatsgewalt zu lernen, und zwar wo Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen,
es also sind auch sehr letzten, viele. In den letzten 1,5 Jahrzehnten ist Österreich nicht in Richtung Urbanisierung gegangen, sondern im Gegenteil in Richtung mehr Rechtsstaatlichkeit, größeres Gewicht der Justiz. Und das ist eine Sache, die das Land verändert hat und die schon auch eine politische Entscheidung ist.
Wir haben sehr viele Untersuchungsausschüsse erlebt, die unglaublich wichtige Dinge zutage geführt haben. Erinnern wir uns, der Eurofighter-Ausschuss, der Telekom-Ausschuss, der Buwok-Ausschuss, der Ausschuss jetzt über die Korruption nach Ibiza, jetzt auch wieder der Ausschuss über die Covid-Hilfen. Also das Parlament entdeckt auch seine Kontrolltätigkeit. Die Opposition entdeckt sozusagen auch die Möglichkeit des Nationalrats, nicht nur Gesetze zu schreiben oder mitzustimmen, sondern auch wirklich die Regierung auf den Zahn zu fühlen, die jetzt erwirkt hat, dass der Bundeskanzler die Wahrheit sagen muss. Das sind ja nicht so, wie wir immer wieder auch leider, muss man sagen, auch Kolleginnen und Kollegen in anderen Zeitungen schreiben, Kasperltheater oder Quatschbuden oder irgendein Polittheater, sondern das sind wichtige Kontrolltribunale, die auch eine Menge an Akten sozusagen dann wieder in die Medien bringen. Wir erleben auch eine Hochblüte der Medien, muss man auch sagen.
Hoffentlich stärkt all das die Resilienz der österreichischen Demokratie, denn die nächsten Jahre werden turbulent und werden stürmisch werden. Frau Rein, ich möchte noch einmal zurückkommen jetzt zum Prozess gegen Kurz, zum Schuldspruch. Der Einzige, der sich wirklich offensiv zu Wort gemeldet hat dazu, war der ÖVP-Abgeordnete Martin Engelberg. Er sagt, das war eigentlich Wortglauberei, da ist es um Wortglauberei gegangen, nicht um etwas von Substanz, und er verteidigt den Sebastian Kurz. Hören wir uns einmal den Martin Engelberg an, ÖVP-Abgeordneter auf Twitter X.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich eigentlich entsetzt, enttäuscht, dass das jetzt einmal passiert ist. 3 Jahre, was ja eigentlich schon einmal für sich unerhört ist. Das Zweite ist, es geht ja in Wirklichkeit um eine semantische Diskussion. War ein Na, ein Nie oder ein Nein oder eine doppelte Verneinung? Und dass das für einen Schuldspruch reicht, halte ich für sehr, sehr problematisch. Ich denke, jeder juristische Experte, mit dem ich in den letzten Wochen und Monaten geredet habe, hat gesagt, das ist, wäre undenkbar in jedem anderen Fall, dass es überhaupt zu einem Verfahren käme und geschweige denn zu einem Schuldspruch. Dazu kommt auch noch, dass ich mich frage, wie kann es sein, dass ein Richter, der irgendein Naheverhältnis zu Peter Pilz hat, der ja sozusagen ein Todfeind von Sebastian Kurz ist, hier dieses Verfahren abführt, halte ich auch für problematisch. Und schließlich zweifelt man ja wirklich an dem wichtigen Leitsatz unseres Rechtssystems in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Also alle Zeugen außer dem Thomas Schmidt haben ja eigentlich bestätigt, das, was Sebastian Kurz gesagt hat im U-Ausschuss. Und das heißt, dass sozusagen der Richter jetzt davon ausgeht, dass alle Zeugen, die das bestätigt haben, was Kurz gesagt haben, jetzt die Unwahrheit gesagt haben. Also ich frage mich wirklich, was da die Konsequenzen daraus sind. Ich glaube, wir müssen da wirklich drüber nachdenken, was das jetzt mit unserem Justizsystem auf sich hat, wie wir damit umgehen.
Der Vorwurf, das war Politjustiz, ist ein schwerer Vorwurf, erhoben von einem prominenten ÖVP-Abgeordneten. Wie geht man damit um?
Ja, das ist wirklich, das grenzt sozusagen schon, das müssen wir vorsichtig formulieren, aber das grenzt schon sozusagen an die Lüge, ja, was hier zu hören ist. Es ist im Gerichtsverfahren ganz klar klargestellt worden, dass der Richter kein freundschaftliches Verhältnis zu Peter Pilz hat. Es ging in dem Verfahren ausdrücklich nicht darum, dass das Nein oder das Na zu einem Schuldspruch geführt hat. Der Richter hat sogar in seiner Urteilsbegründung ausdrücklich darauf verwiesen, dass das völlig irrelevant ist, diese Passage. Es war nicht so, dass alle Zeugen die Version von Sebastian Kurz gestützt hätten, sondern viele der Zeugen wurden als unglaubwürdig befunden, weil sie dazu überhaupt keine Wahrnehmungen hatten. Ich erinnere nur, dass der Finanzminister Löger gesagt hat, er hat ein sogenanntes Wahrheitsdilemma. Also das ist schon sehr, sehr bedenklich, was der Abgeordnete Engelberg da sozusagen unter dem Schutz der Immunität sagt, weil er in Wirklichkeit der Justiz einen Amtsmissbrauch unterstellt. Wäre der Abgeordnete Engelberg der Kabarettist Florian Schäuber, der sowas sagen würde, dann wäre er längst verurteilt für so eine Aussage, weil hier wirklich der Vorwurf erhoben wird, dass ein befangener Richter, der offensichtlich mit dem Peter Pilz unter der Decke steckt, aufgrund eines erfundenen Vorwurfs das Prinzip im Zweifel für den Angeklagten mit Füßen tritt. Martin Engelberg war kein einziges Mal im Gerichtssaal, zumindest habe ich ihn nie dort gesehen. Ich war mehrere Male dort, er hat sich das auch nie angeschaut. Und ich finde diese Art und Weise, wie man hier über die Justiz urteilt, man kann die kritisieren. Wir kritisieren auch immer wieder die Justiz. Das ist unsere Aufgabe, auch als Gesellschaft. Aber hier einfach mit völlig falschen Fakten ein Werturteil zu begründen, das ist schon ziemlich steil.
Man wird sehen, welche Argumentation sich letztlich in der ÖVP durchsetzt. Florian, wie groß ist die politische Hypothek für die ÖVP durch dieses Urteil? Die Funktionsträger der ÖVP waren mit Ausnahme von Engelberg sehr, sehr still. Können Sie damit so umgehen, dass der Schaden sich in Grenzen hält?
Die ÖVP hätte sich längst sozusagen aus dieser Ära Kurz abkoppeln müssen. Karl Nehammer hat das Gegenteil gemacht. Er hat den Sprecher von Sebastian Kurz zum Sprecher der Bundespartei gemacht. Er hat im Verfahren selber immer wieder sozusagen verzögert. Es gab nie eine klare Kante. Man hat zum Beispiel nie das Geld, dass Sabine Beinschab gesagt hat, dass sie das zu Unrecht bekommen hat, das Steuergeld zurückgezahlt. Sabine Beinschab hat gesagt, ich habe diese Studien für die ÖVP gemacht und habe es der Republik verrechnet. Man hätte ja zum Beispiel als Geste, als Bundeskanzler sagen können, naja, das zahlen wir jetzt zurück, wir machen einen Schaden wieder gut, also eine Schadenswiedergutmachung anzubieten. Das ist eigentlich nie erfolgt. Es hat nie eine Umkehr gegeben. Und das Interessante in diesem Kurzverfahren vielleicht so zum Abschluss ist, dass die Leute, die eine Umkehr signalisieren. Die Sabine Beinschab und der Thomas Schmidt und auch die Bettina Glatz-Kremser, die stellvertretende ÖVP-Chefin und Casino-Chefin, die ja auch in diesem Verfahren angeklagt wurde und eine Diversion bekommen hat, dass die immer gesagt haben, wir übernehmen die Verantwortung, wir haben einen Fehler gemacht, ich gebe das zu, ich mache einen reinen Tisch. Diese Leute haben ganz milde Sanktionen bekommen. Die sind im Grunde genommen rausgegangen, ohne groß Schaden zu nehmen. Das ist ja eigentlich das Ziel des Strafrechts, dass der Täter sozusagen sein Unrecht, die Verantwortung über sein Unrecht nimmt, dann eine Buße bekommt und dann einen Neuanfang starten kann, dass sozusagen die Wahrheit auf den Tisch kommt. Und ich habe den Eindruck, gerade wenn ich auch den Martin Engelberg höre, da geht es überhaupt nicht darum, dass Wahrheit auf den Tisch kommt oder dass Kurz vielleicht einmal sagt, ja, ich habe damals ein Plätzchen gehabt, das war ein Fehler. Ja, ich habe damals, es war Corona, ich habe ein Plätzchen gehabt. Das schaffen die nicht und das ist schon sehr, sehr erstaunlich, dass auch die Verteidiger ihre Beschuldigten dort nicht hinkriegen, in diesem Moment, wo sie sagen, machen wir doch reinen Tisch und erzählen wir, wie es wirklich war.
Und wie damit umgegangen wird, das wird wohl der kommende Wahlkampf vor den nächsten Nationalratswahlen ganz entscheidend zeigen. Das war's nach dem Schuldspruch gegen Sebastian Kurz in Wien. Danke, Florian Klenk. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Insights und Expertisen zur österreichischen Innenpolitik finden Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie auf dem Laufenden. Alle Informationen im Internet unter abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke, Philipp. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.